Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ich wollte immer auf die Bühne. Ich wollte immer die Leben von anderen leben.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und ich durfte es aber nicht. Deswegen habe ich ein paar Umwege genommen. Was ja im Endeffekt auch nicht verkehrt ist, weil da lernt man noch ein bisschen mehr.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Man kann sich daran gewöhnen an diesen Klang, der ist nämlich schön. Aber echt? Der Pegel soll, ja. So, der Pegel sollte stimmen, bitte.
Der Pegel sollte stimmen, ja, ich sehe gerade. Bin ich der untere oder der obere?
Das ist Gabriele Blum. Ausgebildet am Mozarteum Salzburg, war sie Mitbegründerin und langjähriges Mitglied der Bremer Shakespeare Company. Wir kennen sie besonders als Hörbuchinterpretin von Kindergeschichten und historischen Romanen. Zuletzt mit ihr erschienen Die letzte Stunde von Minette Walters. Darüber hinaus spricht sie regelmäßig im Bereich Feature, Hörspiel und Kommentar im öffentlichen Rundfunk und Audioguides für Museen von St. Petersburg bis Paris. Ansonsten geht sie selten vor 2 Uhr morgens ins Bett, spielt Klavier oder zieht um. Am liebsten in ein kleines Haus mit Garten. In Schweden. Irgendwo.
Und ich darf mich bewegen, weil vom Mikro darf ich mich
Du darfst dich endlich bewegen. Genau, du darfst dich hier, richtig. Alle Geräusche sind erwünscht.
Okay, gut.
So. Dann komm, wir fangen an mit dem, was du dir gewünscht hast.
Oh, außer auf fröhliche Weihnachten habe ich mir, aber nicht die ganze Flasche, ich habe mir Baileys gewünscht.
Ja.
Weil ich trinke ja keinen Alkohol.
Aber das ist eine Ausnahme.
Das ist kein Alkohol. Alkohol, nein, das ist so ein Süßkrempel und das trinke ich gerne.
Gut.
Ja, das gluckert auch so schön. Oh, danke. Mach mich hier nicht besoffen, ich fange an zu singen. Das will ich nicht mehr.
Aber du hast einen Taxigutschein.
Also ich habe einen Taxigutschein?
Ja.
Okay. Doch,
ich trinke. Und wenn du richtig gut drauf bist, kannst du die Flasche ins Taxi nehmen.
Ich trinke eigentlich echt keinen Alkohol. Das ist wirklich wahr. Komm, Prost.
Ja.
Ich finde das super. Dankeschön, Elias.
Gabi, schön, dass du da bist.
Prost, danke.
Prost.
Bisschen gekühlt sogar hier. Hallo,
ja, oder?
Wo bin ich denn?
Ich habe gelesen, es kommt besser zur Geltung.
Ist das auch was für Jungs? Ich dachte immer, es ist so ein Mädchengetränk. So.
Oh, ich finde es in Ordnung. Also ich würde es mir jetzt nicht jeden Abend holen, aber...
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, dann würdest du auch bald auseinandergehen wie eine Hefekuchen. Weil da ist, glaube ich, ziemlich viel Sahne drin oder sowas.
Ja, Sahne und Whisky, mehr ist das doch eigentlich nicht, oder?
Ja, beides ist nicht gut. Ne? Aber beides sorgt für eine gute Stimmung.
Gute Stimmung, Stichwort. Wie geht's dir?
Ach, ich komme aus dem Studio.
Habe ich mir fast gedacht.
Mittelalter. Pest.
Von Pest guter und
Stimmung.
Cholera.
Ja, Pest und Cholera. Nee, Minette Walters hat sich einem neuen Genre zugewandt. Und das ist jetzt der historische Krimi. Nein, der Historienroman.
Okay.
Macht Spaß, ist gut geschrieben.
Und was hat sie vorher geschrieben sonst?
Krimis.
Sonst klassisch Krimis, aber jetzt aber historisch.
Ja, sie hat dann irgendwann gesagt, ich bin ausgebrannt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat man ja manchmal, außer als Sprecher. Wir haben ja immer was Neues.
Ja.
Und was guckst du denn da? Guckst du, ob ich noch da bin oder ob ich noch hören kann?
Ignoriere mich bitte. Nein, ignoriere mich bitte. Ich vertraue manchmal der Technik.
Okay, ich ignoriere jetzt den Elias komplett. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ich rede.
Mit mir hoffentlich in erster Linie.
Ja, ich soll dich doch ignorieren, muss ich mal entscheiden.
Ha! Nein, okay. Meine Blicke hier bitte, wenn ich hier auf den Timer gucke und
so
ein Quatsch.
Das ist natürlich klar, die technischen Sachen kennen wir. Ich sehe dich so selten so neben mir.
Ja,
du sitzt
doch schön,
immer hinter
ne?
der Scheibe sonst.
Ja.
Mit so Öhrlingen drauf.
Ja, und die kann ich endlich mal abnehmen.
Dabei habe ich dank deinem Tipp mir die gekauft zum Klavierspielen.
Ja.
Kann jetzt nachts um 3 Klavier spielen. Und? Keiner hört es außer mir.
Und bist zufrieden mit dem
Total. Klavier. Das sind total gut.
Und ist auch nicht so ermüdend auf den Ohren. Ne?
Das, man kann ja, so recht, lange spiele ich nicht Klavier, wie du hören musst.
Ja, okay, so 6-Stunden-Tag.
Nee, das würde ich nicht schaffen. Aber 6 Stunden sitze ich vor dem Mikro. Doch, ja. Nee, und Minette Walters hatte gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Krimis oder beziehungsweise ich bin jetzt ausgebrannt. Ich habe alle Fälle irgendwie durch. Ich glaube, sowas in dem Stil hat sie wohl gesagt. Und jetzt brauche ich mal eine Pause. Und dann hat sie es aber, glaube ich, nicht ausgehalten, die Pause, und hat einfach mal das gemacht, was sie interessiert. Und das ist wohl Recherchieren. Und sie hat einen Roman über die Pest geschrieben.
Ja. Europa.
Bitte was?
Nehme ich an.
England.
England.
England, genau.
Okay.
Cornwall unten. Also das sind alles Gegenden, die ich heute gar nicht mehr auf der Landkarte finde zum Teil. Weil die sind wegen der Pest auch abgebrannt worden, die Dörfer, damit alles verschwindet. Weil man, ja, das ist echt interessant, weil man nicht wusste, wie die entstanden ist. Und so allmählich den Leuten zu folgen in ihrem Gedanken, wie könnte das denn überhaupt entstanden oder übertragen werden, ist spannend. Oder dass sie zum Beispiel keine Katzen kannten.
Bitte?
Es taucht irgendwann eine Katze auf und diese gestandenen Mannsleute, die erschrecken sich zu Tode, weil sie denken, es ist ein Monster.
Also das ist eine Wildkatze, eine Raubkatze, eine große.
Nee, eine Hauskatze.
Eine Hauskatze, aus Ägypten eingeschifft.
Keine Ahnung, aus den Wildkatzen entstanden, schwarz wie der Teufel. Die haben doch, die katholische Kirche hat doch alles verbrannt an Katzen oder verbrennen lassen.
Okay.
Und schwarz, sowieso, schwarze
Katzen. Ich verpasst im Geschichtsunterricht.
Ja, die spannenden Sachen lernt man ja nie im Geschichtsunterricht, immer nur die Könige, das ist ja das Langweilige.
Ja. Prager Fenstersturz.
Ja, da hast du, das ist klar, dass dir das gefällt, dass Leute aus dem Fenster fallen. Aber warum?
Ich frage mich das jetzt bitte nicht. Und genau, Anlass als 30-Jähriger und so, genau, ist ja auch schon wieder hinterfragt worden.
Ja?
Also ich glaube, in der offiziellen neuen historischen Geschichtsforschung ist das nicht unbedingt mehr gemäß, dass das jetzt wirklich der Auslöser war.
Okay.
Ist auch völlig egal.
Dann trinken wir jetzt mal auf die Geschichtsforschung.
Auf die Geschichtsforschung, ohne uns. Wird sie wunderbar vorankommen.
Komm, wir sind Zeitzeugen. Als damals die Mauer fiel, wir saßen im Auto.
Du hast es ja bewusst erlebt.
Ja, wir saßen da und sagten, oh Scheiße, Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen.
Doch, darfst du bitte.
Wir sind Zeitzeugen. So fühlt sich das also an. Die Vorstellung war klasse. Ist die Mauer halt offen. Ach du Kacke, was das wohl bringen wird. Hoffentlich lassen sie die DDR bestehen als einen eigenständigen Staat. Das war mein Gedanke damals. Ja. Und ja, 9/11 natürlich.
Tschernobyl kann man vielleicht auch noch dazu nehmen.
Was?
Oder Tschernobyl?
Tschernobyl, ja, aber ach, da
Tschernobyl,
war ich
sagt Tschernobyl. Man. Das ist aber, ich glaube, zu der Zeit
hat Tschernobyl ist ein russischer Name.
In der Tagesschau hat man noch Tschernobyl früher gesagt. Und das ist so wie heute sagt man Libyen und früher war es immer Libyen.
Libyen, natürlich.
Ja, natürlich.
Das ist immer logisch, Libyen.
So ändert sich der Geschmack der Aussprache so ein bisschen auch.
Ja, wir werden immer mehr eine Aufgabe.
Was?
Ja, wie heißt das? Wir haben Bildungsauftrag.
Ach so,
wir haben immer mehr Bildungsauftrag.
Ja.
Ja. Auch wir beim Aussprechen. Natürlich beim Reden. Ich trinke noch einen.
Ja, trink mal bitte.
Sag mal, ich werde zum Alkoholiker. Nicht, dass die Leute denken, ich würde viel. Ich trinke sonst
einen. Nein, fürs Protokoll, Gabriele Blum trinkt sonst kein Alkohol. Und Baileys ist kein Alkohol.
Ist kein Alkohol. Ja, ich trinke es. Mir schmeckt dieser Geschmack von Alkohol nicht. Das schmeckt so wie Medizin. Also nur wirklich Wein oder Bier oder so.
Das geht doch, das geht auch nicht, aber das schmeckt doch nicht wie Medizin.
Ah, furchtbar.
Geil.
Nie? Ich bin total billig. Du.
Also auch außer Baileys. In den jungen Jahren hast du auch nicht.
Nein, never. So nie. Nee, ich hab zwar als Barschlampe mal gearbeitet, während meines ersten Studiums. Und da habe ich am Abend so eine Flasche Wodka getrunken. Wodka Orange immer gemischt. Nein, war keine ganze Flasche. Und wir haben so gearbeitet, das haben wir gleich wieder ausgeschwitzt. Ich habe da überhaupt nichts von gemerkt. Überhaupt nichts. Oder war so kaputt. Nein, ich war überhaupt, nee. Das haben wir gar nicht gemerkt.
Und sonst auch nichts anderes probiert mal.
Es hat nicht so gewirkt, sagen wir mal so. Okay. Ich wollte immer Farben sehen. Und dann war ich mal in Amsterdam und dann habe ich einen Cookie gegessen. Weil mit Rauchen, da hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich Farben gesehen, und zwar eine Ampel. Rot, grün, gelb. Die ganze Nacht. Ich habe immer gedacht, verdammt nochmal, gibt es ja nicht diese tollen Farben, wie man so sieht.
Vielleicht musst du da mehr nehmen als ein Cookie.
Ja, das hat mir gelangt. Ich war in Begleitung einer Freundin, die immer gedacht hat, ich würde sie verarschen.
Okay.
Ja. Aber ich fand es im Endeffekt nicht toll. Weil es so retardierend war und man so aus der Welt fällt und immer stehen blieb und sagte, wieso sage ich jetzt sachte? Das heißt doch nicht sachte, das heißt doch sagte. Wieso komme ich jetzt? Ich war permanent am Nachdenken über das, was ich gerade gemacht habe.
Ach so, das ist dieses selbstreflektierende.
Ja, selbst.
Und in sich gekehrte und alles, ja.
Vor allen Dingen gekehrt. Was hast du für, hast du die auch diese Erfahrung?
Ja, das ist doch normal. Also das ist immer ja, wieder sensibilisiert für die eigenen Wahrnehmungen und für sich selbst vor allen Dingen in erster Linie.
Das fand ich total blöd. Für sich selbst finde ich doof. Kommunikativ wäre schöner gewesen, weißt du so. Alle haben Spaß und so.
Ja, aber man kann sich auch sehr gut manchmal in Details verlieren, auch im, also sowohl im Negativen als auch im Positiven.
Ja, ich ausschließlich im Negativen. Nein, es gab auch ein paar schöne. Nein, komm, also so ins Detail gehen wollten wir jetzt darüber
wollen wir nicht. Gar nicht.
Nein,
wir
hier immerhin nicht. Keine
eigentlich kommst du jetzt gerade aus dem Studio und machst einen mittelalterlichen Krimi-Roman.
Ja.
Und von einer ausgebrannten Autorin, die jetzt doch wieder überraschend.
Die jetzt absolut durchstartet, genau, ja. Und die eine absolute Weltautorin ist. Minette Waters ist die große, eine der großen drei Krimi-Frauen.
Ja, tut mir leid.
Ja, du liest haben nicht wir? Die Frauen.
Nee, und ich lese tatsächlich privat, wenn ich nicht aufnehmen muss, dann eh schon wenig und dann nicht Krimis.
Echt? Was liest du?
Erzählung, einfach.
Echt, Erzählung nur?
Ja.
Gut. Ist mir immer zu kurz.
Nein, einfach schon Romane, aber jetzt in dem Sinne genrefrei. Ah. Jetzt kein Thriller, kein Krimi, kein Comedy in dem Sinne, sondern weiß ich auch nicht. Das letzte, aber da arbeite ich mich gerade sehr durch, ist Matt Ruff und die Trilogie der Stadtwerke.
Oh Gott, das völlig abgedreht. Interessiert dich da auch so.
Was ist das ist ein geiler Typ. Das ist ein,
es geht nicht wirklich um Stadtwerke.
Nein. Das ist eine völlig abgedrehte Welt mit Alligatoren, die in der Kanalisation leben, mit einem Revoluzzer auf einem Piratenschiff, der eigentlich Umweltaktivist ist und einem Multimilliardär, der eigentlich die Weltmacht hat und das ist auch ein bisschen zukunftsorientiert, spielt in der Zukunft und es gibt eigentlich alles nur noch Roboter-Diener. Und also es ist
Harry Potter für Erwachsene.
Aber keine Zauberwelt in dem Sinne. Schon und auch keine Dystopie, sondern ein wirklich crazy Entwurf von, es funktioniert nicht abends zwei Seiten im Bett. Und das ist, klappt halt einfach nicht. Ja, sondern wenn man sich so tagsüber hinsetzt und man muss Sätze richtig arbeiten und aber auch genießen, weil er sie auf Punkt.
Das musst du
Landung
laut
lesen. Mit Fantasie.
So ein Zeugs musst du laut lesen, dann
ja,
macht es am meisten Spaß.
Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Und davor? Ist auch egal.
Ich habe mich neulich inspirieren lassen, weil mir geht das so ähnlich wie dir. Ich kaufe mir immer Bücher, weil ich mich inspirieren lasse von dem, was du da erzählst oder so. Bei manchen hakt's mehr, bei manchen weniger. Mhm. Und ich gehöre zu denen, die dann immer gleich organisieren und stapeln. Und bei mir stapelt sich einiges an Büchern. Und ich habe aber, ansonsten lese ich das, was man mir hinlegt, weil ehrlich, ich...
ist ja auch eine Menge gerade eigentlich, ne?
Gott sei Dank ist es, na, jetzt im Moment, das Letzte ist nächste Woche und dann erst habe ich mal wieder, könnte ich einen langen, langen Urlaub machen, sagen wir mal so.
Würde dir gut tun, meinst du?
Nein, ich ich könnte eine machen, weil ich so viel Zeit habe danach.
Ja, ist doch super. Machst du?
Nein.
Nein?
Nein.
Kein Bedürfnis?
Nein.
Oder
Nein, keine Kohle.
Okay, aber wieso, wenn du so viel beschäftigt bist?
Ja, aber so bin ich dann auch wieder nicht beschäftigt, dass man sich ja von jetzt, weiß ich nicht, Urlaube groß gönnen kann. Außerdem bin ich letztes Jahr umgezogen in Berlin und habe das nicht gewusst, dass ich umziehe. Ich habe einfach die Gelegenheit beim Shop ergriffen.
Warte mal ganz kurz, du hast nicht gewusst,
nein,
dass du umziehst?
Nein.
Bist du den Tag, als du umgezogen bist?
Nein, etwas früher schon. Ich bin in meinem Leben 36 Mal umgezogen. Also ich bin sozusagen eine Umzugsspezialistin. Wobei ich schon als Säugling umgezogen bin, mit meinem kleinen Köfferchen in der Schublade und so. Und normalerweise ist das eine Sache, da das planste und dann sparst du Geld an, weil so ein Umzug kostet immer Kohle.
Ja.
Und je älter du bist, ich bin ja auch nicht mehr so ganz knusprig, desto mehr Krempel schafft man so an. Und ich habe aber in Berlin natürlich nichts gefunden und dann habe ich es auch irgendwann aufgegeben und bin dann im letzten Jahr nach Schweden gefahren. Und kam zurück und da bekam ich Hals über Kopf eine Wohnung angeboten in 2 Monaten.
Okay.
Und ich bin Buddhistin und habe da immer für gechantet, dass ich doch eine Wohnung kriege.
Was hast du gechantet?
Gechantet.
Das heißt kanalisieren? Oder?
Ja, ich habe sozusagen mich mit dem Universum und mit der, mit der Lebensenergie und mit mir selber verbunden und eigentlich meine Wünsche fokussiert. Und das war der Wunsch, dass ich gerne in eine Wohnung, ich wollte gerne meine Wohnung wechseln. Und dann macht es plötzlich Kavum und die Wohnung, ich wollte immer in einem friedlichen Ambiente wohnen. Und dann kam eine Wohnung in Friedenau. Und da, es ist doch ein Deckel auf dem Eimer, den man dann doch nehmen.
Aber wo habe ich dich denn noch besucht? Das war doch auch eine schöne Wohnung. Oder warum wolltest du da raus?
Aus verschiedenen Gründen. Okay. Sie war zu groß, es war auch nicht mehr so toll.
Okay.
Manchmal ist das ja so. Aber meine jetzige Wohnung muss
jetzt
ich mal besuchen.
Ja, muss ich mal machen.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Weiß ich noch, wie die da. Den Tisch habe ich aber nicht mehr. Meine Wohnung ist winzig klein jetzt.
Okay.
Ja, lässt sich besser sauber machen. Ja. Meine Ernst, geht viel schneller. Ja.
Hm.
Ja, ist ja auch schon ganz schön zugebechert jetzt hier, ne?
Ja, ich höre dir ja zu. Ich habe ja die Zeit. Ja, ich und irgendwie auch. Ist das so ein Selbstläufer. Wenn ein Glas da steht, dann muss ich auch trinken. Also, doch.
Hast du denn irgendwelche komplizierten Fragen an mich oder so?
Komplizierte Fragen? Oder naja, eigentlich, du hast dir noch gar nicht beantwortet, wie es dir geht.
Wie es mir geht? ich bin... Ich war eben bei Karstadt Essen, das hätte ich nicht machen sollen, weil ich gewartet habe und nächste Woche fahre ich zu meiner Familie. Da werden wir dann Weihnachten feiern und hauptsächlich im Schlafmantel verbringen und Spiele spielen. Also so richtig, wie man sich schöne, gemütliche Weihnachten vorstellt in Saarbrücken bei meiner Schwester. Und muss noch ein paar Geschenke zusammenpacken und bin so ein bisschen... Hoffentlich schaffe ich das alles rechtzeitig zu organisieren und was ich alles noch machen will und so. Mhm. Aber ansonsten bin ich gut drauf. Ich hatte gestern Nacht um 2, ich gehe meistens so zwischen 1 und 3 ins Bett, und ich gestern Nacht hat es echt für die Spätaufbleibenden mal noch das Wunder des Schnees gegeben.
Ja, ich war, ja, ne? So um spät?
Echt so spät?
Um 11 hat es total geschneit, bei uns in Köln zumindest.
Ja? Mhm. Na, bei uns in Friedenau, wir sind ja noch ein kleines bisschen
so weit sind wir nicht auseinander eigentlich.
Aber ja, doch. Ja,
wundert man sich manchmal.
Und ja, das habe ich auch schon erlebt, dass dann in einem Stadtteil überhaupt kein Schnee lag, im anderen hat es geschneit. Ist noch was drauf auf dem Band?
Ignoriere mich, habe ich gesagt.
Ich hole aus. Nee, so. Und ich guckte irgendwann aus dem Fenster, weil ich habe mir vorher Dark angeguckt, muss ich sagen. Die Serie, die deutsche Serie, die da im Moment läuft. Netflix läuft.
Netflix, deutsche
und
Serie.
Und das habe ich dann so mir durchgeguckt. Es war ja Sonntag und dann noch eine Folge und noch eine Folge und dann war es zu Ende. Und dann mache ich das Fenster auf und draußen liegt Schnee.
Eisiger Schnee allerdings.
Ah, wunderbar. Ja, aber 5 Zentimeter, wie viel ist das?
Ja, also aber es hat
Zentimeter?
Die ganze Zeit so gekrisselt. Also es war so, der Schnee war schon so hart und die Landung. Wir haben gestern auch eine halbe Stunde so gegen 11 am Fenster gestanden. Ja, und es war dann so. Toll.
Ja, und ich habe, heute Morgen war es so ruhig, so ich stehe so kurz nach 7 auf und dann.
Da lag er auch noch wahrscheinlich, oder?
Nein, das war es ja. Ich war aber so ruhig und ich habe gedacht, ah, der Schnee liegt noch, weil das hat ja so eine friedliche Stille, total. Ne, so ein Schnee. Und macht alles so hell. Und ich wartete aber auf dieses Kratzgeräusch. Es gibt ein typisches Geräusch für Schnee, wenn Autos freigekratzt werden und wenn Straßen gekratzt werden. Und darauf habe ich vergeblich gewartet. Und da wusste ich, nee, ich glaube, der ist nicht mehr. Und guckte raus und es war alles weg. Er war nur für uns, weil wir so lange wach bleiben.
Das heißt, du gehst auf, wenn du morgens um 10 im Studio sein musst, um 2, 3 ins Bett?
Ich nehme mir immer vor, um 11 im Bett zu sein.
Geil. Okay. Kenne ich irgendwo her.
Ja, aber dann kommt doch noch das und dieses. Und dann möchte ich, ich muss immer ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Und ich bin ein Nachtmensch. Ich könnte nachts bis morgens um 4 arbeiten.
Ja?
Würdest oder du mich halt unterhalten oder so.
Ins Studio gehen und auch abends.
Ich habe auch schon abends gearbeitet. Da muss ich allerdings dann den Tag über pennen, weil so ist es doof, wenn du vormittags wartest und darauf wartest, dass du irgendwie am Abend was machst, kannst du ja nichts mehr unternehmen.
Ja.
Das haben wir gemacht im Sommer. Es war ganz angenehm hier, weil es doch sehr heiß werden kann. Wir haben hier Oberlichter und wenn da die Sonne drauf knallt in den heißen Berliner Sommern, dann da kannst du dich nackig ausziehen, um in den Studios da...
Tell me about it.
Yes.
Aber das sind in der Regel ja nur wirklich so 2, 3 Wochen, die so richtig
extrem sind. Ja, ansonsten haben wir ja hauptsächlich auf den Sommer gewartet. Ich warte eigentlich immer noch auf den Sommer. Aber nun gut.
Ja, dann jetzt kommt ja erstmal offensichtlich ein richtiger Winter.
Ah, ja, schon wieder vorbei, war ja nur gestern Nacht.
Ja, aber es gibt ja so verschiedene Stimmen, die sagen, es soll mal so richtig wieder schneien.
Echt? Schön.
Ja, ich also übrigens nicht irritieren lassen, weil du sagtest, du bereitest gerade Weihnachtstage vor und so, aber dann die Episode kommt erst im Januar. Also frohes neues Jahr.
Wenn ich dann auch gehabt zu haben.
Ne? Gehabt zu haben, richtig.
Ja, aber gut, dann dieses Gefühl so vorweihnachtlich, das kennen ja viele Hörer und Hörerinnen sicher auch. Und aber ich habe meine Geschenke eigentlich durch, Gott sei Dank.
Du hast schon alles besorgt?
Ich fange damit früh an. Ich fange damit eigentlich im Januar an.
Ist das vielleicht ein weibliches Attribut, weil ich um mich herum sehe ich das auch bei den Frauen, dass sie schon alles besorgt haben?
Nee, bei mir ist das was Besonderes. Ich kaufe Geschenke, wenn ich sie sehe und dann sammle ich sie. Ich muss immer an mich halten, dass ich sie nicht im Jahr verschenke. Aber, ansonsten sammle ich sie und dann habe ich schon was, zumindest die grobe Auswahl. Wieso hast du deine Geschenke noch nicht?
Nee, aber es ist auch...
Jetzt ist eh alles nicht mehr
so viele. Ich brauche nicht mehr so viele. Im Moment ist die Familie ist so groß und so in Mikrofamilien unterbrochen, dass wir uns teilweise gar nicht mehr sehen. Und wenn es dann große Wünsche gibt, dann beteiligt man sich. Und wenn wir uns sehen, dann gibt es eine Kleinigkeit. Aber es ist nicht mehr so dieses... diesen Wahn. Genau, bei Kindern eben noch schon teilweise, aber auch da haben dann die Sorgen die Eltern mittlerweile dafür, sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder von 20 Leuten zugeschüttet werden und die Kinder verstehen es auch. Und
die Kinder verstehen es ganz bestimmt, ja, ja. Ist doch toll, zugeschüttet zu werden.
Zumindest gibt es dann halt vielleicht mal eine größere Anschaffung, wo sich dann ein paar Leute beteiligen. Also das ist dann ja auch da.
Bei uns gibt es immer Hitlisten in der Familie. Weil wir wohnen auch über ganz Deutschland verteilt und wissen so nicht so ganz genau die Lebensumstände oder was sich jemand gerade wünscht. Aber wir haben natürlich auch Ideen, aber trotzdem gibt es Hitlisten, wo man schon das Jahr über einmal aufschreibt. Nein, nicht das Jahr über, aber so einen Monat vorher, wo man sagt, ach, das kaufe ich mir jetzt mal nicht. Das schreibe ich mal auf die Hitliste. Von Kleinigkeiten angefangen bis hin zu etwas Größerem, wo sich vielleicht Leute zusammentun. Und dann wird es rumgeschickt und jeder macht so sein Häkchen, was er schon hat und am Schluss weiß ich gar nicht mehr, was ich kriege. Ja, und man weiß immer, auf jeden Fall ist was dabei, was der Mensch sich gewünscht hat und das ist schon gut. Man braucht einfach Hilfe.
In jedem Fall.
In jedem Fall des Lebens sowieso und an Weihnachten ganz besonders. Weil
komm, ich gebe dir noch ein bisschen
Ich vertrag nicht viel.
Das ist doch super.
Sprachhilfe, okay, das, was ich da...
Ich nehme es auf meine Kappe.
Ja. Die Kappe ist... Du hast ja gar keine Ahnung. Was erzählt der da? Ich sehe dich mal ohne Kappe, das ist ja erstaunlich.
Ohne Kopfhörer, meinst du?
Stimmt, das sind ja eigentlich Kopfhörer, ja. Aber ja, es ist komisch. Man
soll
sieht
ich die Mütze aufsetzen?
Nein, bitte nicht, lass doch, ist doch schön. Man sieht doch diese netten Mitarbeiter und Mit-Echo-Menschen auf der anderen Seite, denen wir die Geschichten vorlesen, immer nur mit Kopfbedeckung. Stimmt. Ja, schön. Mhm. Schöne Haare hast du.
Stößchen.
Fröschen. Oh Gott, es kommt echt rüber, als wäre ich hier... Also es ist auch knapp vom Eierlikör. Das ist auch sowas, was eigentlich was kein Alkohol ist.
Und dann müsstest du auch White Russian mögen.
Das kenne ich nicht. Ich wollte nur Eierlikör machen und habe eine Flasche Rum gekauft. Ich weiß jetzt, dass da Alkohol reinkommt. Mhm. Was ist denn White Russian?
Na, das ist dieses... Hast du noch damals in Big Lebowski gesehen, den Film? Und der Hauptdarsteller, trinkt doch immer White Russian.
Okay, ich
weiß nicht. Ich überlege auch gerade, es ist halt auch ein... Oh, Hilfe, lass mich nichts Falsches sagen. Es ist Milch und Wodka, deswegen Russian wahrscheinlich.
Okay.
Plus, aber irgendwas, noch ein Kaffeelikör wahrscheinlich, okay. Deswegen ist es mir
gar nicht so weit weg. Also auch so ein Darmschnäpschen, okay.
Ja, aber als Longdrink, nicht als pures kleines, das ist ja schon quasi...
Was ist das hier eigentlich, wie nennt man das? Ist doch kein Cocktail, das ist...
Es ist ein...
Da kann man sich auch lang dran festhalten.
Es ist ein Drink.
Ein Longdrink ist, wenn er noch ein bisschen länger hält, oder wie?
Ja, also so ein 0,2 Glas Baileys, das ist aber auch schön Dank auch, oder?
Ja, das glaube ich. Du, wie kommst du nachher nach Hause?
Ich kriege heute auch ein Taxi spendiert, weil wir noch Weihnachtsfeier haben.
Ah, ja. Also wir müssen uns beeilen. Was willst du noch wissen? Das bist du ja schon besoffen, dann kriegst du die ganze Weihnachtsfeier nicht mit.
Nein. Sie haben mir versprochen, sie halten das Essen warm.
Ah, da gibt es das Essen, schön.
Jetzt aus dem Ad-Hoc und so.
Tja.
Nee, so, es gibt so, einerseits, ich habe das Gefühl, du bist ja schon, ich kenne dich jetzt zumindest in unserem Studio schon jetzt, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre? Kommt das hin?
Ja, 4.
4.
So lange bin ich dann
noch. Okay, aber du hast sehr, sehr viel in Studios gerade zu tun und hast aber auch ja sehr viel Theater gespielt, ganz klassisch. Und da war meine Frage, ob du das vermisst, ab und zu, ob du nochmal das Bedürfnis hast oder dir überhaupt auch überlegst, dich vielleicht nochmal... bei einem Ensemble oder so zu engagieren oder auch nochmal zu drehen. Ich meine, ich habe nur so eine Liste, da könnte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, aber eigentlich interessiert es mich so, ob du was vermisst, ob du diese Bühnenpräsenz vermisst.
Also ich habe ich wollte mein Leben lang immer Schauspielerin werden, schon als 4-Jährige. Das weiß ich noch 100%. Ich bin mit dem Theater verlobt worden, mehr oder weniger, durch einen Zufall. Und ich wollte immer auf die Bühne. Ich wollte immer die Leben von anderen leben. Vielleicht, weil ich mein Leben als langweilig empfinde oder mich als langweilig empfinde. Ich fand das toll. Und ich durfte es aber nicht. Deswegen habe ich ein paar Umwege genommen. Was ja im Endeffekt auch nicht verkehrt ist, weil da lernt man noch ein bisschen mehr.
Das heißt, du hattest keine Unterstützung von deinen Eltern?
Meine Eltern kommen vom Theater und sind die härtesten Kritiker. Und ich kann es allen Eltern, die mit diesem Beruf zu tun haben, nur raten, lasst es eure Kinder machen, dann merken sie es schon und lassen irgendwann die Finger davon. Wenn ihr es ihnen verbietet, werden sie es garantiert machen.
Deine Eltern waren beim Theater oder kamen aus dem Theater?
Ja.
Okay, und dann haben sie es dir trotzdem mehr oder weniger verboten?
Ja, meine Mutter.
Krass.
Ja, sie hat gesagt, ich wäre nicht begabt.
Boah, entschuldige.
Ja, so ist es. Ja. Aber ich habe dann in Salzburg studiert.
Ja,
in
voll.
Salzburg.
Ja, hier, komm, bitte.
Am
Mozarteum. Das klingt so tradiert, so nach Elite-Schauspiel. Ist das so? Ich habe keine Vorstellung.
Das ist ein uraltes Institut neben dem oh Gott. Also es gibt zwei riesengroße Schulen. Max-Reinhardt-Seminar in Wien, das andere ist das Mozarteum in Salzburg. Und das Mozarteum bildet auch jede Menge Instrumentalisten und Sänger und sowas aus und Bühnenbild, also alles, was mit Kunst zu tun hat. Ich glaube, Malerei nicht, das ist das Einzige. Aber das klingt jetzt alles total schick, weil wir waren damals untergebracht in einer alten Offizierscasino, in einem alten, Offizierscasino in Himmelreich. Himmelreich ist das, wo Kästner den kleinen Grenzverkehr drüber geschrieben hatte, wo immer am Wochenende die österreichischen Jungs über die Grenze sind und in Bayern die Jungs den mal eben nach dem Kneipenbesuch irgendwie einen drüber gebrezelt haben. Und dann haben sie sich auch nicht gekloppt, dann haben sie einen gesoffen und sind wieder nach Hause gegangen. Das war der kleine Grenzverkehr.
Ja.
Und da hinten, da wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, da haben wir studieren können. Und das war eine tolle Ausbildung, muss ich sagen. Ich habe Schauspiel und Regie gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich ganz, ganz viel ausprobieren konnte. Und vor allen Dingen auch mit Menschen zusammen unseren Traum von Theater gelebt haben. Und das 8 Jahre mit der einen Truppe und dann nochmal irgendwie 8 Jahre mit der zweiten Truppe, die ich gegründet habe. Und diesen direkten
das
Kontakt...
Das ging alles nahtlos? Also direkt nach dem...
Nein. Ich bin diejenige, die immer zu früh ist. Also ich habe mich beworben gehabt an der Burg. Nee, da war ich zu spät. An der Burg. Und da hieß es ja, wir haben gerade letztes Jahr den ganzen Jahrgang von euch engagiert. Wir haben gar keine Plätze mehr. Aber merkt ihr, komm halt noch einmal wieder, gell, wenn's, das war jetzt bayerisch. Ja. Kommst halt noch mal wieder, wenn du so weit bist. Und ich habe angefangen im Endeffekt in Ingolstadt in Bayern. Mhm. Und dann habe ich Heimat gedreht. Die wollten mich eigentlich auch nicht, weil ich eigentlich überhaupt nicht passte für die Rolle. Also die konnten mich nicht nehmen, wollten mich aber nehmen. Aber bei mir war es immer so, es gab eigentlich gar keinen Platz. Ingolstadt war auch so, die hatten gar keinen Platz für mich. Aber sie haben gesagt, nee, wir schaufeln da was frei.
Okay. Und das heißt, du warst gezwungen, selbst was zu tun, selbst was zu schaffen?
Nein, ich weiß es nicht. Es entstanden so Vakuen. Heißt das Vakuum? Guck mal, das ist aber jetzt nicht hier der Baileys.
Vakuum.
Ein Vakuum. Es gibt, glaube ich, nur ein Vakuum oder gar nichts.
Ja.
Es gibt mehrere Füllsel oder ein Vakuum. gibt nur ein leeres Glas und ganz viel, was man da reintun könnte. Aber meins ist noch voll.
Es hat sich immer luftleerer Raum.
Ja, sagen wir mal so. Es hat sich immer was für mich ergeben. Und ich habe aber... am meisten, ich habe auch immer was gelernt. Ich habe Musical gemacht und alles Mögliche. Und habe aber dann mit den Menschen zusammen, mit denen wir in Bremen die Company gegründet haben, da habe ich das Theater neu erfunden mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben wirklich von der Kasse an Kasse machen und hinterher putzen und irre witzige Sachen auf die Bühne stellen, haben wir das Theater neu erfunden, zumindest die ersten
Bremer
Jahre.
Bremer Shakespeare Company.
Da
ja, das müsste. Bremer Shakespeare Company. Ja. Du hast mal eben die Company erwähnt, das weiß er jetzt
nicht. Die Bremer Shakespeare Company. Ja. Das weiß ich ja nun auch nicht mehr so viel. Also, so viele
du
Leute.
Du weißt davon nicht mehr
nein,
so viel.
Nein, so viele Leute kennen das ja nicht mehr.
Naja, aber in Bremen ist das immer noch so. Das
die gibt es ja auch noch, ja.
Die, erstmal gibt es sie noch und zweitens, also der Ruf war ja dann doch allen denen immer voraus.
Ne? Ja. Ja, es war hauptsächlich viel, viel Liebe. Liebe zur Arbeit, Liebe zu Shakespeare und dieser Welt und Liebe zum Publikum, was uns wirklich in Bremen sehr, sehr unterstützt hat. Sehr, sehr anrührende Begegnungen mit den Menschen dort.
Ja, ich meine, du hast mir ja auch schon mal darüber erzählt, weil ich hab dir ja erzählt, ich komme aus Bremen und obwohl, als ihr da gegründet habt, 91, da war ich, auf jeden Fall hatte ich noch nicht Theater so in der Form noch nicht auf dem Schirm. Ich habe zwar schon selber gespielt, aber ich hatte keine Ahnung von Shakespeare, sagen Sie mal.
Naja, das Klang ist ja alles ein bisschen hoch. Ne? So, also
ja, genau, das ist eine Sprache, die ist für mich auch immer noch nicht zugänglich.
Echt?
Ja. Aber egal.
Du hättest ja mal was von mir erzählen lassen sollen, halt wäre sowas von zugänglich geworden.
Ja. Nee, aber du hattest mir damals irgendwie erzählt, dass du es so genossen hast, dass die Amtswege auch so schön kurz waren und dass also selbst Senat und so der Company so entgegenkommen waren, als es darum ging, Räume zu finden oder... Ich weiß nicht, eure Aufenthaltsräume oder
Es ging damals darum, dass wir uns als Company gründeten und suchten, in welche Stadt gehen wir, was wollen wir machen. Wir haben uns in Castrop-Rauxel, ein wunderschöner Ort im Ruhrgebiet, haben wir uns gefunden und beschlossen, wir machen Shakespeare. Und damals hatte Bremen dem Roncalli-Zirkus ein Domizil angeboten. Mhm. Roncalli ist dann, glaube ich, nach Köln gegangen. Aber die Bremer wollten unbedingt, dass Roncalli zu ihnen kommt. Und wir dachten, na ja, eine Stadt, die sowas macht, die kann ja nicht so verkehrt sein. Und zu der Zeit...
Ja, Zirkus und Shakespeare ist ja schon nochmal was anderes.
Nee, wir machen Volkstheater.
Okay.
Also etwas Verrücktes, etwas Neues, ja. Etwas, was mit Herz gemacht wird und nicht mit Kunst. So ja. In dem Sinne. Und Roncalli steht ja dafür auch. Also jedenfalls Leute, die ein Bewusstsein haben, die gerne träumen, sagen wir mal so. Mhm. Und zu der Zeit war das neue Theater gegründet worden, beziehungsweise das Goethe-Theater neu aufgebaut worden, ein neues Ensemble. Und sie hatten die Kammerspiele in einem riesen Abgesang, haben sie die sozusagen aufgegeben. Und der Platz war frei und da haben wir gedacht, okay, fangen wir da an. Und haben uns das erst mit einer Agentur geteilt, die alle möglichen Künstler dort auftreten ließ, aber schon nach einem Monat merkte, ohne dass man da ein bisschen mehr sich engagiert für, außer dass man einfach die Künstler da auftreten lässt, wird das nichts. Das ist ein totgesagter Platz. Mhm. Und so hatten wir schon nach 2 Monaten, nachdem wir überhaupt erst angefangen hatten zu proben, hatten wir ein Theater am Hacken. Die sind uns da sehr entgegengekommen in der Böttcherstraße. Das ist eine der angesehensten, auch historisch interessanten Straßen dort. Mhm. Und dort konnten wir für relativ wenig Geld erstmal arbeiten. Und da ging das los. Nun hatte aber die Böttcherstraße irgendwann kein Geld mehr. Und dieses Gebäude wurde verkauft an ein Scandic-Hotel. Mhm. Ich glaube, Scandic oder Scandic, Scandic, ich glaube, Skandinavien jedenfalls. Und das heißt, tut uns leid, alles schön, alles schick, aber wir, ausverkauftes Haus, permanent, ne? Ja, das wird jetzt verkauft. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann meldeten sich plötzlich sämtliche Medien der Stadt, es meldeten sich Bürgerinitiativen. Wir haben das natürlich dann auch ein bisschen mitbefeuert, dann in unseren Absprachen nach den Vorstellungen, Absagen nach den Vorstellungen. Und innerhalb kürzester Zeit gab es einen riesen Aufruhr, was passiert mit der Shakespeare Company? Die trägt den Namen der Stadt im Namen und wirbt dafür auch, da muss man auch was tun. Und zu der Zeit gab es halt einen Senator, der die Schulen alle geschlossen hat und es standen einige Schulen zur Verfügung, die waren vakant. Und den Kultursenator haben wir dann in Was ihr wollt persifliert, in der Form des Malvolio. Da hatten wir jemanden, der genauso aussah wie er. Das passte auch wunderbar zu dieser Figur, die Kultur verhindert.
Okay.
Und was macht Malvolio? Das waren ja die Puritaner damals. Und so bekamen wir schlussendlich auf Druck von der Stadt, den Menschen der Stadt, diese Schule zugesagt. Und es hieß, naja, das wird natürlich noch dauern, muss umgebaut werden und so. Und dann müssen wir so Anträge schreiben und so. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen irgendwie in Teufels Küche reite damit. Aber wir haben gesagt, wieso? Wir brauchen keine teure Bestuhlung. Wir kommen günstig an Kinostühle hier. Da haben wir zu dem Kino eine Verbindung. Die machen alles neu. Wir kriegen die Bestuhlung für einen Huni. Hier, muss nichts gemacht werden. Und dann gab es in der Tat ein paar Menschen in Bremen im Senat, die sind die unkomplizierten Wege gegangen. Die haben wirklich innerhalb, ich glaube, von einem halben Jahr hatten wir dieses Theater da stehen. Und es war unglaublich, was die Stadt hat mich des Öfteren überrascht durch sehr soziale und sehr, sehr schräge Entscheidungen, die mir sehr gefallen haben an Bremen.
Okay.
Das wird dir ja vielleicht auch so gegangen sein. Und so hatten wir dann ganz schnell dieses Theater.
Knaller.
War das, was du gefragt hattest?
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Naja, ich habe erstmal gesagt, du hast Company gesagt, ich dachte, Shakespeare Company. Müssen wir jetzt mal aufmachen, das Thema?
Ja, also. Aber im Endeffekt wolltest du wissen, wie ich mich fühle als Sprecherin.
Okay, genau, der Ausgangspunkt war, ob du das Spielen auf der Bühne vermisst. Ja klar, aber natürlich wollten wir mal abreißen, wie
Ich habe die mitgegründet und ich bin dann auch irgendwann wieder weg davon, weil wir dann Theater zu dritt gemacht hatten, auch Shakespeare. Es wurde immer schräger, immer verrückter. Und wir hatten damit riesen Erfolge und endlich mal ein bisschen mehr Geld, weil zu dritt verdient man definitiv mehr.
Und dann nicht Shakespeare, sondern...
Doch, auch Shakespeare.
Auch, okay.
Also nein, sagen wir so, wir haben die Odyssee gemacht. Die Odyssee war zum Teil improvisiert. Also ich meine, gut, natürlich nach Homer, aber viele Szenen waren von uns improvisiert. Aber wir haben auch etliche Szenen, das sind Shakespeare-Szenen, die wir umgewandelt haben dafür. Also diese... Penelope wird hier belagert von Freiern und dann haben wir Szenen aus Richard genommen und es wurde verwurstelt, ganz viel von Shakespeare.
Okay.
Und das Wintermärchen von Shakespeare haben wir gehabt. Also wir hatten sehr viel.
Das heißt, man musste sich auch mit Shakespeare auskennen, um die Referenzen zu checken, oder? Wenn ihr dann ja wirklich durcheinander mischt.
Ja,
und
ja klar. Ja. Aber es ist einfach so.
Die aber funktioniert trotzdem als Volkstheater. Absolut. Und nicht nur für Nerds.
Absolut, nein. Weil wir sprechen Shakespeare ja auch, wenn du es wirklich gut machst. Und ich sag mal so, ich habe an Shakespeare wahnsinnig geliebt, die Klarheit seiner Bilder. Denn der hat eine Bildsprache, die ist unglaublich, unglaublich direkt. Und auch wenn sie ein bisschen in einem Versmaß ist, im Blankvers ist, kann man sich als Zuschauer, daran gewöhnen, dass man irgendwann die Verabredung erkennt, also die Leute hier, die reden halt so.
Ja, genau.
Aber sie fühlen genau wie ich heutzutage. Und wir haben ein Stück gemacht, Heinrich 4 und 5, wo ich habe gesagt, oh, das sind drei Königsdramen, du liebe Scheiße, im Englischunterricht schon geplagt mit. Das waren Stücke über die Schönheit eines Krieges und wie ein unbedarfter junger Prinz namens Heinrich oder Hell zu einem Machtmonster wird am Ende. Mhm. Und wir haben alle Arten von Kriegen gezeigt, die man zeigen kann. Und wir haben uns in die Hose gemacht vor Lachen mit Falstaff zusammen und seiner blöden, dämlichen Truppe. Ich spielte ein absolutes Arschloch, das muss ich wirklich mal sagen, ein Angeber-Arschloch in diesem ganzen Stück. Und
hat dir Spaß gemacht.
Wahnsinnig. Ja,
es war nur dummerweise interessanter, jemand Böses zu sein, oder?
Ja, ich habe viele Männer gespielt, aber in dem Fall war es doof. Weil es
ach so, die Männer sind alle per se
Nein, überhaupt nicht. Aber in dem Fall war es echt ein Arschloch. Okay. Pistol heißt er. Pistol. Und Pistol ist ein Großmaul, was immer glaubt, er kann jede Frau flach legen und hat eine derbe Sprache drauf und ist aber einer der wenigen, die am Schluss wirklich schlimme Dinge erleben im Krieg und da auch wieder sehr rührend werden, so als Clown.
Okay.
Gut, aber was ich im Endeffekt sagen will, ich bin durch diese Bildgewalt von Shakespeare und dieses, dass ich auch Kinder gespielt habe, Männer, Alte, Junge, alles Mögliche, bin ich es gewöhnt, so eine Buntheit auf der Bühne zu erleben. Durch mich, ohne dass man ein großes Bühnenbild hat, sondern auf den Schauspieler alleine und seine Imagination vertrauend als Zuschauer reagiert.
Auch kein großes Ensemble, sondern
ja, wir waren drei Leute und
drei
haben
Leute
und 13 Rollen gespielt. 13 Rollen. Ja. Mhm. Und einfach nur so Versatzstücke an, die dann was bewirkt haben. Und das ist etwas, das finde ich hier im Hörbuch wieder. Gott sei Dank. Weil ich vermisse sehr diese Interaktion mit den Zuschauern. Das ist dieser Energieaustausch, der da stattfindet. Und wo ich im besten Fall das Gefühl hatte, ich bin ein Medium. Das gibt es manchmal in so Momenten, das kennst du vielleicht, wenn du Musik machst oder so, dass du denkst, du fliegst. Alles, was du musst überhaupt nichts mehr denken. Es strömt, es fließt. Ja. Und das ist für mich so der Moment, wo ich denke, ich bin das Medium für irgendeinen
Kanal. Und du kannst dir selber quasi dabei zugucken, meinst du? So ein bisschen, dass man auch dieses Bewusstsein dafür hat, dass man sich selber so ein bisschen dabei beobachtet? Oder bist du komplett weg in so einer
Nein, Phase? Ich bin überhaupt nicht
du bist
weg,
doch schon ganz wach im Gegenteil. Das meine ich. Nein, und das heißt, du kriegst auch mit trotzdem, dass es durch dich durchfließt und du
aber ich weiß zum Beispiel, jetzt kommt die Szene, wo Circe gleich ihm vorspielen wird, dass er was trinken muss und sie tötet ihn damit, weil sie schickt ihn in eine Nahtoderfahrung, damit er sie verlässt, um weiterzuleben, weil sie merkt, die Station bei ihr ist für ihn das die Endstation und das darf es nicht sein. Er muss zurück zu seiner Frau, er muss sein Leben weiterleben. Also das ist eine wahnsinnig schwere Szene, weil du musst einen Abschied spielen, eine Trauer spielen, eine Entscheidung spielen und gleichzeitig ihm vorspielen, ist alles überhaupt kein Problem, komm, trink doch. Und das ist sau schwer zu spielen und das ist so ein Riesenberg, der vor einem ist in dieser Szene und wenn du plötzlich das Gefühl hast, du bist einfach nur weich und offen und alles kann gleichzeitig switchen, wie du sagst, dann ist das sehr, sehr beglückend. Und das passiert dann auch in Zusammenarbeit mit der Energie des Publikums, mit dem Austausch des Publikums oder den ganzen Blödsinn, den wir da machen, wo man dann sieht, dass die Leute sich in die Hose machen vor Lachen. Es kam hinterher, das weiß ich noch, nach dem Wintermärchen, was eine Tragödie ist, wohlgemerkt, kamen, als wir dann endlich nach Stunden aus unserem Theater kamen, standen unten zwei Frauen, die sich in die Hose machten vor Lachen und immer an die Glastür trommelten und sagten, wir brauchen einen Doktor, wir brauchen einen Doktor. Und wir sagten, wieso braucht er einen Doktor? Die machten sich in die Hose und sagten, wir haben so gelacht, als wir darüber nachgedacht haben, was wir gerade gesehen haben. Sie kriegt ihren Mund nicht mehr zu. Sie hat da hinten gehalten, die Frau war nur am Schreien vor Lachen und Schmerzen.
Und Kiefer ausgerenkt.
Kiefer ausgerenkt vor Lachen.
Sehr schön.
Und das kriege ich halt nicht, wenn ich ein Hörbuch mache.
Du siehst nur den halb weggetretenen Tontechniker auf der anderen Seite der Scheibe. So.
Ich sehe seh euch manchmal, wie ihr dann auch grinst. Auch schmunzeln, und ich natürlich. Weiß dann, ihr dürft natürlich nicht laut lachen, weil das würde man eventuell auch hören.
Nein, nicht in unseren super isolierten Studios.
Nein, überhaupt
nicht. Niemals.
Never, ever.
In gar keinem Fall.
Aber ich sag mal, auf der Bühne zu stehen ist auch eine Kraftanstrengung, eine gewaltige körperliche Kraftanstrengung. Und also vor allen Dingen auch ein Shakespeare spielen und 13 Rollen oder was. Und,
das muss ja nicht sein. Das reicht ja auch mal eine Rolle. Oder ist das dann schon wieder nicht reizvoll genug?
Das weiß ich gar nicht. Ja doch, natürlich. Aber ich habe mich eigentlich immer mehr gespielt. Nun gut, ich bin ein bisschen auseinandergegangen und für mich ist es einfach jetzt schwierig, Rollen zu finden, die man spielen könnte. Und ich hätte im Moment auch Angst vor der Kraftanstrengung. Und ich sag mal so, ein Hörbuch ist für mich wie Theaterspiel, wenn es gut geschrieben ist, Theaterspielen, nur dass ich den Text nicht lernen muss und den Bauch nicht einziehen muss. Und das finde ich toll. Ja, du, wenn du die Schönste gerade im ganzen Stück spielst, Olivia, verstehst du, und hast vorher ordentlich Blumenkohl gegessen, dann kommst du dir auch saudoof vor.
Oder Grünkohl.
Ja, und hast ein enges Höschen an oder so. Furchtbar. Edmund, ja, ich weiß es noch genau.
Aber ich hab auch gelesen auf deiner Seite, dass du also noch in Bremen warst in der Zeit, hast du sogar irgendwie eine kleine Episode bei Nicht von schlechten Eltern gespielt, dieser
ARD-Serie.
Die von Radio Bremen geschossen. Ich kam nur drauf, weil ich musste sehr schmunzeln, weil tatsächlich ich auch, glaube ich, für diese kleine Rolle beim Casting war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer mich da hingeschickt hat. Ich habe ja früher auf der Freilichtbühne so ein bisschen auch Laientheater gespielt und sollte da vorsprechen. Und ich kann mich nur an so einen öffentlich-rechtlichen Beamten-Mief-Raum erinnern, in dem ich da war. Und ich glaube, ich sollte irgendwas sagen. Und ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich bin es ja auch nicht geworden, offensichtlich. Aber
du, das ist aber.
Da hast du gecoacht oder ich dachte, du hättest da mitgespielt. So habe ich das falsch gelesen.
Nicht von schlechten Eltern.
Ja, so eine, wie nennt man das?
Es ist Familien- nicht, wie erziehe ich meine Eltern?
Nein, so eine Serie, schon ein Spiel.
Wie erziehe ich meine Eltern?
Nicht
also ich habe Schauspieler gecoacht und ich habe in einer Kinderserie, die heißt Wie erziehe ich meine Eltern, da habe ich 2 Jahre hintereinander die jeweiligen Staffeln gecoacht und es waren öfter mal Kinderwechsel. Also dass sie da nicht immer die gleichen Kinder hatten, die wurden ja auch dann irgendwann älter. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe Verliebt in Berlin gemacht, Braut wieder will. Ich habe ganz viele Serien gecoacht. Und in der einen habe ich auch mal mitgespielt.
Hast du gecoacht?
Ja, aber ich habe dann
vielleicht
auch
mal... Vielleicht habe ich mich da verlesen, weil ich habe nämlich auch gelesen auf deiner Seite, dass du bei Großstadtrevier mit...
Ja.
Oder war das, hast du da gecoacht oder auch gespielt?
Nein, da habe ich gespielt.
Da hast du gespielt?
Ich habe auch in manchen Serien habe ich dann auch gespielt, weil ich war gerade da, verstehst du? Und dann brauchte man gerade jemanden. Da habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir auch mal die... Gabi, kannst du das nicht mal eben spielen?
War das schon zur Zeit mit Jan Fedder als Hauptkommissar?
Ja, natürlich. War der nicht immer da?
Ich glaube, der ist nicht Gründer, aber er kam kurz danach als frecher Jungscher und ist es ja bis heute.
Der freche Jungscher.
Naja, aber er hält
sich. Nee, aber ist doch die Seele, er ist doch die hanseatische Identifikationsfigur.
Nee.
Nee, so wie bei uns, wie hieß der noch? Oh Gott.
Wie hieß wer?
Ja, der Junke.
Harald.
Harald, hier hat ja auch so viel gesoffen. Ne? Wie Jörn Fedder.
Auch, das sagst du jetzt. Hier, da, Stichwort.
Dein Glas ist leer, bei mir ist noch drin. Ich rede ja so viel. Ja, eben.
Aber Sabbelwasser ist das ja. Das ist
ja, ich habe einfach in meinem Leben unglaublich viel gemacht. Als Schauspieler musst du dich breit aufstellen heutzutage.
Heutzutage?
Ja. Damals auch schon ein bisschen, aber damals hatte man noch eher mal ein Engagement. Und heute, wenn du irgendwie Schauspieler werden willst, dann hast du erstmal die Qual der Wahl, wo willst du das werden? Weil es gibt ja jede Menge Privatschulen, die allen das Geld aus der Tasche ziehen und dann kannst du auch noch drehen. Und dann, also du hast viele Wege in die Arbeitslosigkeit, sagen wir mal so, als Schauspieler. Und und ich war immer auf der Suche danach, was kann man damit noch machen? Beziehungsweise die Sachen haben sich mir angeboten. Ich hatte aber das große Glück in Bremen bei der Bremer Shakespeare Company in der Zeit bei Radio Bremen das Mikrofon kennenzulernen. Und das waren meine ersten Arbeiten als Sprecherin, Feature, Hörspiel, was man so machte. Toll. Und ich habe mich, es ist ja wirklich komisch, ne? Wenn du da so ein Mikrofon vor dir hast, du quatschst du erstmal ordentlich und dann heißt es so und jetzt geht's los. Klatscht, alles ist weg.
Ja, Aber ist das nicht auch so, wenn du, also ich meine, Lampenfieber hast du ja auch vor dem Auftritt, oder nicht? Oder bist du da ganz souverän immer für dich?
Nee, so, ich hatte nie Lampenfieber in dem Sinne. Ich hatte immer so ein Kribbeln, so wie die Tiere, verstehst du, die gleich raus dürfen. Ja, so.
ja, das ist schön. Aber beim Mikrofon war tatsächlich erstmal.
Am Anfang, ja. Du, wir hatten auch immer noch was mit diesen Blättern. Was machst du mit den Blättern und wie betonst du das richtig? Und ich kann nur sagen, ich habe so viel gelernt durch die anderen Sprecher um mich rum und ich hatte die Chance, dass man mich langsam aufgebaut hat. Also ich erinnere mich noch, Hans-Helge Ott, ein Regisseur dort, den es auch heute noch gibt, der hatte mir so die ersten Sachen gegeben. Das waren so 2, 3, 4 Satzsachen nur. Und dann, als er merkte, das läuft, dann kamen schon die Größeren. So, da wurde man auch aufgebaut. Das ist auch heute nicht mehr so. Ich muss reinspringen und wenn du es schaffst, dann ist gut. Und wenn nicht, dann wieder nach Hause gehen. Verstehst du?
Im Synchron jetzt zum Beispiel, meinst du, oder?
Synchron habe ich...
Hast du nicht,
nicht
ne?
Nicht so viel,
nee. Nee, aber wo meinst du, wo ist es heute auch beim Öffentlich-Rechtlichen, wenn du mal von einem Hörspiel oder Feature versagst, also erstens, bist du dann weg aus dem Katalog?
Ja, erstens ist es heute nicht mehr so, dass man was zusammen macht, sondern du wirst geixt.
Ja, ja.
Also früher hat man wirklich im Kreis gesessen und wir haben sogar die O-Töne noch gehört, wenn jemand, also sozusagen der Bürgermeister hat was gesagt, gell? Und dann waren wir dran und haben das kommentiert, was er sagt. Wir wussten, um was es geht und ich konnte lernen, wie die anderen das mit dem Papier erklärten, wie die so locker waren, wie die den Ton aufgenommen haben von jemand anderen. Du lernst durch andere.
Ja, klar.
Und das ist ja heute Time is Money, verstehst du, du kommst und bist da von halb bis um voll und dann musst du gucken, wie du deine Sachen unterbringst. Und das ist leider schade.
Muss man sich halt einen Privatcoach leisten dann, ne?
Ich bin ja Privatcoach.
Ja, ich weiß. Und da habe ich auch noch mal gelesen jetzt, also, weil du hast geschrieben, jetzt gar nicht mehr, bietest du nicht mehr an?
Ich habe das nie angeboten, es ist irgendwie an mich rangekommen. Entschuldigung, aber du hast eine Frage.
Ich habe eine Frage, weil ich fand es interessant, dass du auf deiner Seite explizit die Methode von diesem Jens Roth vorstellst, dieses Source-Tuning.
Ja, Source-Tuning.
Kannst du das mit ein paar Worten...
In ein paar Worten, ja, der hat ja ein Buch geschrieben.
Ja, ich weiß, der ganze Buch geschrieben, genau.
Hat Jahre darüber geschrieben.
Jens Roth. Aber ist es jetzt was anderes als Method Acting oder sowas? Daran kann man sich ja was vorstellen.
Total, total.
Und also anknüpfen, ich will nichts vorwegnehmen.
Hast du was mit Schauspiel schon mal, du hast ja schon mal gespielt?
Ja, Laien.
Okay.
Theater.
Naja, es geht ja darum, dass du im Endeffekt aus Papier einen Menschen machen sollst. Und das heißt, du musst das, was da im Papier steht, unterfüttern, damit es irgendwie deins wird.
Mhm.
Ne? Nehmen wir mal an, das Papier ist ganz weit 1 Meter von deiner rechten Hand weg und du bist ganz auf der linken Seite und ihr müsst euch irgendwo in der Mitte treffen. Und das ist dann die Figur, ja, das, was man auf der Bühne sieht. Und die Method, diese Methode, die geht sehr über den Kopf und über Erinnerungen, Schmerzen, Verluste, weil die Hauptemotionen der Menschen laufen eigentlich immer wieder über dasselbe raus, auf Schmerz, auf Verlust. Und das, daher entsteht Gier, daher entsteht Neid, weil du willst es nicht verlieren, verstehst du?
Mhm.
Und dann gibt es die Methode, dass man ganz viel über den Kopf macht, also Fragen stellt, wie ist der Vater, wie lange waren die zusammen, wie sieht das Zimmer aus, in dem der sich da gerade aufhält, beschreibe mal die Tapete, welches Verhältnis hat er zu der Frau, mit der er gerade redet, wie lange kennen die sich, welche Haarfarbe hat die, so, weißt du, wo du dich anfütterst, denn mit dem,
okay, aber
mit
das ist dem, ja rein was intellektuell steht, quasi.
Das ist mehr oder weniger ein intellektueller Angang, der wunderbar funktioniert. Also das muss ich schon sagen. Und es gibt aber noch diesen anderen, den Source Tuning, der davon ausgeht, dass der Körper eines Menschen ein Instrument ist, wie ein Computer, das alles speist, was dieser Mensch erlebt. An Gerüchen, an dem, was man gesehen, was man gehört hat, Serien, Hörspiele, was wir jetzt quatschen, was du mir erzählst, alles. Und dass der Körper meistens viel schneller reagiert als der Intellekt.
Mhm.
Nur der Intellekt, der drängt häufig mal das zur Seite und sagt, jetzt bin aber ich dran. Aber wir entscheiden viel schneller aus dem Bauch heraus zum Beispiel, ob wir jemanden mögen.
Ja.
Ne? Viel, viel schneller als der Intellekt. Und das ist das, was dieses Training anknüpft. Es gibt nämlich dem Intellekt etwas zu tun, sodass der Intellekt sich nicht mehr in den Vordergrund drängen kann und der Körper kommt mit seinen Ideen. Das heißt,
der Verstand wird abgelenkt, damit der Körper zuerst eigentlich nach ja. außen treten kann oder ja. agieren kann.
Ja, also du gehst im Endeffekt davon aus, dass du am Anfang, um mal reinzukommen, dass du dir sagst, es ist jetzt echt schwer, das mit Hör, ja. nur mit Hördinger zu machen. Ich bin ja
Hördingsbums da.
für Hörspiel zu machen. Ja. Dass du sagst, ich sitze, und zwar bereitest du dich auf eine Rolle vor und sitzt einfach nur auf einem Stuhl, einem Coach gegenüber oder später auch dir selber oder der Wand gegenüber und überlegst einfach, wo ist in meinem Körper Energie zu spüren? Eine Energie, die anders ist als das, was ich jetzt gerade sozusagen spüre, nämlich nichts. Wenn man so sitzt und so das Gefühl, alles ist in Ordnung und plötzlich merkst du, es zwickt im Ohrläppchen oder unter der Achsel ist irgendwas. Es kann irgendwas sein, was gerade passiert ist.
Okay.
Hier, ich habe zum Beispiel hier an der Hand jetzt gerade so
und dem nachgehen.
Und in dem Moment,
damit es ein natürliches Spiel wird, während man den Text oder sowas.
Nein? Überhaupt noch gar nichts. Es geht nur darum, wo ist die Energie?
Okay.
Und du greifst automatisch zu dem ersten, nämlich in dem Fall ist das bei mir jetzt gerade, dass ich hier sowas entlangstrich. Und ich sagte, die Energie ist jetzt gerade an der Außenkante meines rechten kleinen Fingers. Und was macht die Energie? Der Körper ist immer überlegen, Energie, machen. Und du fängst jetzt an und sagst einfach, was da kommt. Die sitzt da und es hat jetzt gerade so über die Härchen gestreichelt, meine Energie. Ja, und was will sie da? Jetzt muss ich natürlich drüber nachdenken, weil ich dir das Beispiel erzähle. Ja. Aber meistens kommt dann irgendwas raus, wie, die will da einfach mal ein bisschen Verstecken spielen. Was will sie denn damit, dass sie da Verstecken spielt? Ich weiß nicht, die wartet darauf, dass sie gleich raus kann und mich überraschen kann.
Irgendwie. Die Energie?
Die oder? Energie, ja. Okay. ja. Mhm. Also du gibst ihr sozusagen menschliche Attribute. Mhm. Und dann, wenn du sozusagen warm bist, damit mit dieser Energie umzugehen, diese Energie kann auch außerhalb von dir sein, die kann auch dir gegenüberstehen und blöd gucken oder die Zunge ausstrecken. Das kann alles sein. Mhm. Ja? Dann gehst du kurz in die Rolle. Versuchst dir vorzustellen, nur 2, 3 Sätze oder was, oder manchmal hast du auch noch nicht mal einen Text, sondern nur eine Situation und stellst dir vor, okay, die Rolle, so der Name und so. Und dann heißt es, okay, jetzt mach die Augen auf, wo ist die Energie der Rolle? Und dann greifst du wieder das Erste, was sich ergibt. Und das führt zu Ergebnissen, die dich so dicht machen mit Erlebtem, im Gegensatz zu Ausgedachtem.
Ja.
Du gehst dann in deine eigene Energie. Wo ist die Liebe der Figur? Wo ist der Hass der Figur? Wo ist die Mutter, die Energie der Mutter, die Energie des Vaters, des Partners? Und es ist für mich immer so ein Beispiel wie bei Blade Runner. Der Film ist ja jetzt gerade auch wieder gekommen. Blade Runner, da gibt es doch diese Replikanten, die aussehen wie Menschen, aber im Endeffekt kein Erinnerungsvermögen haben, weil sie Roboter sind. Mhm. Und weil sie eine Revolution anführen, sollen sie alle umgebracht werden. Und das rauszukriegen ist Harrison Fords Aufgabe. Und er macht das mit Hilfe von Reflexüberprüfungen, wo die Pupille überprüft wird, ob sie das wirklich erleben, wenn man ihnen sagt, eine eklige Spinne krabbelt dir ins Auge. Dann würde ein Mensch, der das kennt oder sich vorstellen kann, der würde auf eine bestimmte Weise reagieren. Und ich würde mal sagen, das, was ich vorher so gemacht habe mit Method oder mit intellektuellen Analysen, das ist eher eine Replikantenarbeit. Weil ich bin voll gestopft, aber lauter mit Dingen, die mein Kopf weiß. Und wenn ich diese Arbeit mache, dann bin ich voll gestopft mit Erlebnissen. Dann habe ich es selber erlebt. Ich habe gefühlt, wie das ist, wie mein Vater auf meinen Schultern sitzt und mit dem rechten Knie mich immer kleiner drückt. Und ich kann diese Energie benutzen in bestimmten Szenen. Das war mal in Kürze. Wenn ich das so kurz
mache. Nein, das wird dir verziehen. Aber es ist ja spannend, weil ich habe jetzt gerade überlegt, es klingt ja nach einem sehr intuitiven, in dem Moment reagieren von inneren Impulsen.
Ja.
Und wenn es jetzt zum Beispiel für eine Erarbeitung in einer Theaterszene ist, beginnt ja dann die eigentliche Arbeit, dass es auch wiederholbar ist. Also du... Oder soll es immer wieder vom Neuen erlebt werden? Jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, weil du brauchst ja irgendwann gewisse Strukturen, auch worauf die anderen Spielpartner dann reagieren können, ganz klassisch.
Ja, ist ja klar. Ja? Also ich meine, im Endeffekt ist das eine Methode, die funktioniert auf der Bühne, eindeutig, aber sie ist natürlich noch geeigneter im Endeffekt für die Kamera, weil die Kamera sieht ja in winzigen Reflexen mehr, als das menschliche Auge sehen kann in deinem Gesicht, was sich da abspielt.
Ja.
Aber wenn du dir jetzt deinen Vater oder deine Mutter oder jemanden, den du kennst, deine Freundin oder was vorstellst, und weißt, wie sie sich anfühlt und weißt, wie sie ist, wenn sie zornig ist oder wie sie dich ängstigen kann, dann wird sich das nicht verändern. Mhm. Egal, ob du von links nach rechts gehst oder ob du jetzt die Uhr feigst oder die Regie sich ändert. Du hast einfach bestimmte Erlebnisse mit ihr, die auf der Basis deiner Figur entstanden.
Okay, aber das ist ja jetzt wieder die Vorstellung, wie rufe ich jetzt eine Emotion wach und vergleiche sie mit meiner privaten Erfahrung, also in eine Streitsituation mit meiner Freundin, wie auch immer, und die übertrage ich jetzt auf meine emotionale Situation gerade in dem Spiel, in dem ich mich gerade befinde, in der Szene. Mhm. Aber du sagtest ja gerade mit diesem körperlichen Energieschüben, wo man intuitiv darauf reagiert und man guckt, was damit passiert.
Da kriege ich aber im Endeffekt auch etwas, auch ein Erlebnis, wie du mit deiner Freundin. Das war nur ein Beispiel deiner Freundin. Mhm. Also du, ne, also das, so wie du deine Freundin kennst, kenne ich, wenn ich meine Energiearbeit gemacht habe, das Figur meiner Rolle, also das Verhältnis meiner Rolle zu der Freundin dieser Rolle zum Beispiel. Mhm. Und die sind beide fiktiv, aber ich kenne sie, ich habe sie so erlebt, so real, wie du deine Freundin erlebt hast. Und ich zweifle da nicht dran. Und das ist mir egal, ob der Regisseur sagt, du betest sie jetzt an oder du krabbelst auf den Knien. Du tust es auf die Weise, wie du das Verhältnis erlebt hast. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und etwas reproduzierbar machen läuft auf einer anderen Ebene. Da läuft nur drauf, wie kommst du dazu, diesen Satz zu sagen? Wie schießt du dich da ein? Wo kommt das her? Mhm. Und das muss man reproduzieren können. Jetzt reden wir hier groß über die Bühne.
Ja, ist doch super.
Ich habe ganz viele Schauspieler ausgebildet.
Ja, ich weiß. Ist doch schön.
Weil ja, ich finde es auch schön.
Das hat mich jetzt interessiert. Methode, ich weiß nicht, ob
die Methode kannst du machen. Die musst du mal machen. Echt. Der Jens bietet, der hat jetzt auch gerade einen neuen Coaching-Raum, den er im Januar eröffnet, hat er mir gestern geschrieben. Und der bietet Kurse an, wo man das kennenlernt.
Ja. Ich brauche jetzt erstmal eine Verschnaufspause. Ich war am Wochenende auf einem Kurs. Und zwar Awareness of Your Inner Idiot. Oder entdecke deinen inneren Clown.
Okay.
3 Tage. Es war sehr intensiv.
Okay.
Sehr viel gelacht, aber auch sehr viele Grenzen berührt.
Ja,
ja. Ich bin schon wieder alle. Du hast noch
einen kleinen Schluck. Nein, ich trinke ja nicht so viel. Außerdem rede ich die ganze Zeit.
Ja, deswegen. Ich überlege mir jetzt nochmal eine Frage und du kannst deswegen nochmal einen Schluck
trinken. Nein, ich trinke es kein. Ich habe ja. Ach so, ich trinke. Weißt du, tu nur, mach du die Flasche nur alle.
Komm her, einmal.
Ich glaube nicht, dass man das ist nicht für Hörspiel geeignet, weil das so süß
ist. Es ist zu dickflüssig, ja.
Ja.
Mann. Ja, aber ich, wow.
Was?
Wow. Fand ich super interessant. Den Bogen, den wir jetzt gemacht haben. Also
finde ich auch. Ich finde es nur, also ich finde, Theater ist was Sinnliches. Das muss man erleben. Das musst du selber machen.
Ja, natürlich.
Verstehst du? Das würde ich jedem wünschen. Eben wünschen, ins Theater zu gehen, und zwar in ein gutes Theater, und dass man die ersten Erfahrungen, die man mit dem Theater macht, auch mit einer guten Truppe macht. Dass man wirklich mitkriegt, da ist, kann man was mitnehmen, nämlich so eine wirklich eine innere Reinigung. Ist ja manchmal auch bei Kino so, wenn es richtig gut ist. So mal richtig ordentlich geheult, mal richtig ordentlich gelacht, alles mal so Seelenhygiene betrieben. Dann kannst du nach Hause gehen, wirst kein Mörder.
Schön. Einmal Katharsis.
Ja, kann man auch dazu sagen, er klingt ja immer gleich so griechisch.
Weil es griechisch ist.
Ja. Schlau. Jetzt bin ich im Hörspiel, im Hörbuch.
Wobei, beim Hörspiel warst du doch auch schon. Bei Be My Match hast du doch auch mitgemacht, oder?
Nee.
Oder wo? Nee, bei Warringham jetzt natürlich.
Bei Warringham bin ich auch nicht wirklich. Bei Warringham gab es am Anfang nur Männer. Und ein junges Mädel, als Johanna das damals, als die allerersten Sachen gemacht hat, und hat gesagt, Gabi, es tut mir so leid, ich werde dich ja so gern dabei, aber du kannst wenigstens dir Absagen und Ansagen machen. Ja. Und es gab immer einen Prolog, der letzte war Mittelhochdeutsch. Das ist ja auch etwas, was ich eigentlich täglich so von mir gebe, Mittelhochdeutsch. Und so kenne ich jetzt ganz, ganz viele Sprechernamen, ist auch eine Herausforderung, so 30 Sprechernamen
aufzusagen. Das immer schön halten,
ohne Energie, dass es langweilig wird. Ja.
Immer oben.
Mhm. Und ich denke mir immer, jeder von denen verdient es, dass er wartet ja nur darauf, wann werde ich genannt. Dass er nicht das Gefühl hat, oh, jetzt lässt sie mich sowas von runterfallen hier. Nee. Nee, das muss man auch können.
Ja, total.
Nee, ich habe 6 Degrees gemacht, 6 Degrees. 6 Degrees of Assassin. Und da war ich die Frau Premierministerin immerhin. Hallo.
Also mal eine richtig potente, patente Frau.
Potente Frau.
Potente Frau.
Nee, ich würde es sehr gerne machen. Ich mache das, ich spiele, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Aber ich mache ja auch aus meinen
Hörbüchern, da spielst du natürlich auch in den Schaden. Und du machst ja auch viele Kinderhörbücher, habe ich ja auch gesehen.
Jetzt nicht mehr.
Aber zumindest hast du eine ganz ordentliche Liste da.
Ich habe ganz viele gemacht, ja, ja. Oettinger, bei Oettinger. Ja, ja. Ich war die...
Die Muku.
Muku. Ja, Mamamu.
Mamamu.
Mamamu. Und wir wollten immer damit mal auf die Bühne gehen, weil es einfach zum Brüllen komisch ist.
Wer ist wie?
Brigitte Wanninger. Ich glaube, sie heißt... Also die Frau Wanninger, die spielt eine Krähe in Mamamoo. Okay. Und sie ist in Kölschen Karneval, also eine Kölnerin. Ich bin ja auch eine Kölschmädchen. Ja. Und die ist in der Stunksitzung, spielt sie immer eine ganz große Rolle, diesem Anti-Karneval-Sitzungsding. Und so große Kabarettistin.
Jetzt für echt. In echt.
In echt, das ist auch eine gesetzte Frau. Und wenn wir dann zu zweit ins Studio kamen, weil das spielt immer zwischen Mamamoo, einer Kuh, und ihrer besten Freundin, einer Krähe, die sehr eingebildet ist.
Aber ihr macht es dialektfrei.
Ja, außer dass ich immer mal mache, oder?
Ja, okay, aber jetzt nicht auf Kölsch.
Nein, das nicht. Aber es ist einfach sehr
komisch.
Das geht nicht. Aber die Kuh singt dann auch manchmal, tanzt Ballett und so. Und fährt mit dem großen Gummianzug Fahrrad wegen der Pfützen und so. Also sie macht schon sehr schräge Sachen.
Singst du dann auch in einem Hörbuch?
Ich habe da auch mal gesungen, aber selbst erfundenes Zeugs.
Und auch ohne Musikbegleitung, sondern frei auf...
Nur so, dass ich fahre durch den Wald und bin ganz glücklich und froh. Oho, oho.
Sehr schön.
Nee, ich habe viel gesungen. Ich habe Musical gemacht auch. Aber als Schauspielerin nur, nicht im Musical-Theater. Aber das möchte ich jetzt gar nicht. Also das führt ja jetzt auch zu weit.
Oh, ja, du. Wohin führt es denn? Zu Wo 2 vielleicht?
Zu Wo 2.
Wäre eine Überleitung.
Ganz geile Überleitung, total. Nein, du hast ja gesagt, ich soll was mitbringen, was ich lese. Und du willst immer wissen, sowas.
Immer.
Ja, das hast du mich schon zweimal gefragt, was ich denn gerne mal lesen würde.
Ja.
Und da kann ich nur sagen, so, das geht mir dabei so wie dir. Ich komme gar nicht dazu, irgendetwas zu lesen, was ich gerne mal lesen würde, weil man legt mir lauter Sachen hin, die ich noch nicht kannte und die ich aber gern lese.
Ja, das tut mir schrecklich leid,
gar nicht. Nein, ich warte mal immer ab, was man mir so hinlegt.
Ja.
Und da habe ich mich nur erinnert und habe gedacht, ja, ich lese für mich gerne mal ein Stückchen Fontane, weil ich Spaß habe an der Sprache. Ich lese gerne auch ein Krimi von Fitzek, aber das ist ja nur ein Simon Jägers Ding. Das werde ich nie tun, werde ich nie lesen. Und dann lese ich mal etwas, was ich gar nicht lesen darf, glaube ich, weil das ist Privateigentum von Herrn Friedhelm Kendler, der das im Selbstverlag rausgibt. Und es gibt Bilder davon, wie er aussieht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr seltsamer, aber sehr, sehr witziger Vogel, der, der lauter, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, also der hat so eine Halbglatze,
ich fotografiere sich das die noch Haare und dann stellen wir das
da
bei
vorne
Facebook
rein tun. Und das ist ein Sprachjongleur. Der macht witziges, schräge Situationen, so Alltagssituationen, die komplett verrückt sind. Und da habe ich eine gefunden und dachte mir, das würde ja vielleicht sogar passen. Das könnte ich dann mal lesen.
Ja, wir können einfach direkt reinspringen. Reicht das Licht oder brauchst
du eine Taschenlampe? Das Licht reicht. Nein, ich brauche nicht ein Handy als Taschenlampe. Ich habe meine Brille aufgezogen und mein Baileys ist jetzt da. Und die Geschichte heißt Die Literaturvorlesung.
Super.
Des Kaisers neue Kleider. Bin ein bisschen nervös.
Alles gut.
Steht hier.
Ach so.
Der mischt sich immer ein.
Du bist zu authentisch.
Also, das Schloss, darin wohnte ein Kaiser. Moment. Ah, da ist ja noch eine Zeile über der Unterschrift, also unter der Überschrift. Die habe ich untersehen. Also Gro kommt davor, vor dem Ses. Großes, klar, natürlich. Aber wenn da auch nur eine Zeile auf der Seite ist, die Unterschrift und eine Zeile, naja, mal so gesehen, ne? Sonst stände die Unterschrift ja auch ganz allein. Also, ich bin ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal. Sie müssen entschuldigen. An sich macht ja Frau Wipfel die Buchempfehlung von wegen, was lesen wir diese Woche. Aber Frau Wipfel, wie sage ich das jetzt mal? Also sie kann nicht. Sie hat sich das Bruch gebeint. Also das Bein gebrucht. Gott, Himmelswillen, ich bin so nervös. Ja, ich bin für sowas ja an sich gar nicht geeignet. Ne, Frau Wipfel hat noch zu mir gesagt, als sie sich wieder umdrehte, weil sie weiterschlafen wollte. Also wegen dem gebröchelten Knochel, dem geknochelten, also das Bein hat gesagt, also um Gottes Willen. Oh Gott, warten Sie, ich mach das nochmal. So, des Kaisers neue Kleider. Es war einmal eine Zeit, da stand in einem fernen Land ein So, jetzt kommt's. Nenn, wir dir solche Kleider nähen. Nenn, wir dir solche Kleider nähen. Können wir dir solche Kleider nähen. Nee, so ist das richtig, ja. Können. Obwohl. Da steht Großes. Ich habe aus Versehen zwei Seiten auf einmal. Oh, bin ich nervös. Aber das ist ja auch, da dachte ich, ich nehme was Einfaches. Ne? Und dann kriege ich noch nicht mal das hier hin. Ich habe mich schon gewundert. Warten Sie, hier geht's weiter. Das Schloss, darin wohnte ein Kai. Also Großes Schloss, darin wohnte ein Kaiser. Und dann kommt die Beschreibung. Also ich mache jetzt mal unten weiter für die Leseprobe noch ein bisschen von der Geschichte. Ne? Obwohl die ja als Volksgut bekannt ist. Wo er mitten im Volk steht und alle tun so, als hätte er... Ne? Dabei hat er ja gar nicht. Ne? Weil das ist ja an sich eine sehr schöne Geschichte. Die muss auch schon mich in der Jugend, also da war ich damals 17. Und dann kam das Interesse ja auch von wegen, ne, Sie wissen ja, der Kaiser, der... ja nichts an, ne? Und da wollte ich in meinem alten Märchenbuch von meiner Kindheit noch mal nachgucken, ne? Ob da, der Kaiser, der hat ja zwar tatsächlich nichts angehabt, wie er so dastand unter dem Regenschirm, nur eine alte Unterhose. Und da fing mit 17 bei mir das Nachdenken an. Alles neue Kleider, nur die Unterhose, die ist von gestern? Ich habe das meiner Mutter gesagt und gesagt, guck mal, das ist eine alte Unterhose hier. Aber meine Mutter hat das nicht verstanden. Woran ich das sehe, hat sie mich gefragt. Weil sie hat nichts gesehen. Und ich habe gesagt, wenn man nichts sehen könnte, dann könnte man was anderes sehen. Ja, da fingen dann die ersten Missverständnisse mit meiner Mutter an. Und deswegen meine ich auch, dass man Märchenbücher nicht unbedingt illustrieren sollte. An solchen Stellen. So, ich mache jetzt mal hier unten weiter für den Inhalt noch. Hier. Muss ein Mann nicht glücklich sein, der König ist und in einem so großen, wunderbaren Schloss wohnt? Und dann hier. Doch der König war nicht glücklich, denn er war so eitel muss das heißen. Also Moment, das war jetzt nicht ich, das ist ein Fehler hier. Also die Zeilen sind untereinander, aber andersrum. Hier steht immer neue Kleider kau. Und jetzt, wenn ich hochgehe, fön. Hoch. Und er konnte sie alle gar nicht tragen. Und hier muss es heißen till. Denn er war eitel. Das macht keinen Sinn sonst. Moment. Das ist zwei tiefer. Das ist die 14. von oben kommt nach der 16, so rum, ja. Und dann ist die 15, die kommt dann hier hin, über die Zeile, weil die unten ist. Und die ist dann richtig. Aha, aber hier muss die hoch, ja. Das Volk, das mit SZ, weil hier geht es weiter. Dass sie zueinander sagten, ja, und dann kommt vor Volk des Kaisers. So. Ja, das hätte ich vorher machen sollen, dass ich das überprüfe. Musst du gar nicht lachen. Mir wurde gesagt, eine kleine Leseprobe reicht. Und da möchte ich Ihnen jetzt also dieses Märchen empfehlen. Und das Buch da, möchte ich Ihnen nicht empfehlen. So, ja. Oh, nö. Das sind so Geschichten.
Ja. Wow, ja, aber merkt ihr den Spaß an dabei?
Ja, wenn die Geschichten lustig sind, ja.
Das ist hervorragend. Das passt natürlich wirklich perfekt. Eine Leseprobe.
Eine Leseprobe. Es war eine Leseprobe, ja, aber es kann
nicht. Wir haben sehr viel von der Geschichte mitbekommen.
Ich habe sehr viel, das kennen wir ja aus Erfolgsgut.
Mäusekleider. Worum geht's eigentlich? Ja. Schön Nonsens drumherum. Ja. Genau, das war die einzige Handlung, oder?
Die einzige Handlung, dass er eine alte Unterhose anhat. Weil es gemalt ist, ist ja auch doof. Ja, darüber man sich so Gedanken macht als Kind. Ja.
Als Kind?
Naja, er hat ja geschrieben, das hätte er als Kind immer so interessant gefunden. Deswegen hat er sein Kinderbuch nochmal rausgeholt.
Ah.
Der Herr Friedhelm Kentler. Lohnt ja, sich immer.
Ja, der wird sich freuen. Das ist doch eine Hommage.
Der reist aber auch rum und macht, glaube ich, eigene Abende und sowas. Und der hat auch Gesangstexte, alles Mögliche. Es gibt wirklich ein paar sauschwer zu lernende Sachen. Die sind echt sauschwer, die Texte zu lernen. Lesen geht noch einmal.
Ja, glaube ich.
Ja, gut.
Aber das ist ja auch zum Lesen gemacht. Ein paar Zeichnungen hast du ja auch drin gehabt.
Nein, das ist, ja, habe ich jetzt gemacht, weil ich jetzt, Gott sei Dank, siehst du, das ist der Grund, warum ich sage, ich muss keine Texte mehr auswendig lernen, den Bauch nicht einziehen. Kein Mensch sieht mich. Was ich hier mache und was ich hier genau lese, ist ja, egal.
Wir machen noch ein kleines Foto für Facebook, wenn du nichts dagegen hast.
Ein Foto, du weißt ja, wie jetzt sehe ich komplett besoffen. Wir
können uns einfach große Kapuzen überziehen. Also. Ja. Das ist meine Mütze.
Soll ich deine Mütze anziehen? Advent, 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 ein Lichtlein brennt.
Hast du die Lampen an, ja? Langsam.
Ja, natürlich.
Ja?
Ich habe zwei Schwestern, hör mal. Bei uns gibt es Adventskalender, jeden Tag morgens.
Nee, meine,
was meinst du sonst?
Die Lampen an, ob du jetzt hier...
Ach, die Lampen?
Ob du schon was... Ja, weil du gesagt hast, es leuchtet Advent, Advent und...
Ach so, du meinst wegen dem Alkohol.
Ja, das ist so.
Ja, Wort ohne...
Komm, dann nehmen wir noch einen kleinen Schluck fürs Nachhausegehen.
Ich habe ja noch einen kleinen Schluck drin. Du, ich bin so billig. Ich bin nach einem Baileys, bin ich schon breit.
Günstig.
Ich bin
günstig,
eigentlich
nicht billig.
Ich bin naturbreit, in Wirklichkeit. Ich habe auch gute Laune ohne.
Natural high.
Ja. Hast du noch eine Frage? Ja, war alles du. Easy. Alles sonst treffen wir beim nächsten Hörbuch.
War ein Selbstläufer, auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass die Leute was
einmal angeknipst
haben.
Und läuft die Maschine.
Und
sehr
läuft
gut.
Und läuft und ja. Ja, ich habe auch eine Batterie drin. Wie heißen die Batterien?
Machen wir jetzt nicht.
Machen wir keine Werbung.
Nein.
Oh. Ah, packe ich mal meinen Krempel wieder zusammen, oder? Ja. Die Baileys-Flasche behältst du aber hier, die nehme ich nicht mit.
Ich würde sie dir sonst auch.
Nein.
Sonst kommst du gar nicht mehr ins Bett.
Dann würde ich mich mit dem Taxifahrer irgendwo nett zurückziehen und wir würden Baileys trinken.
Ach. Doch auch ein schöner Abendausgang.
Ja, ja, okay.
Ein bisschen Spontanität noch.
Ein bisschen Spontanität. Du, das war aber schön hier mit dir.
Ach du, das
quatschen.
War aber,
ne? Ja.
Das fühlte sich auch sehr natürlich
auf
an, danke
dem Sofa
dir.
Sitzend. Vor mir die Adventskerze, dabei ist das alles im Januar. Die Leute können Advent nicht mehr sehen um die Zeit.
Oh.
Ja, sicher nicht. Meinst du?
Dann ist jetzt Januar.
Ist Zack, Januar. Komm, alles ist voll, überall liegt der Dreck rum.
Ja, das war Gabriele Blum und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
tschüss,
ciao
und
bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.
Hörgestalten.